Deutschlandfunk. Umwelt und Verbraucher.
Mit Jule Reimer, ich wünsche einen guten Tag. Wir blicken hier, selbstverständlich auch, aber sachlich und ohne Panik, auf das Coronavirus und die Folgen, nämlich für alle, die Urlaub in Italien geplant haben. Sie haben es in den Nachrichten gehört, nicht mehr nur Norditalien, sondern ganz Italien ist jetzt zur Schutzzone erklärt worden von der italienischen Regierung. Was das unter anderem für die Skifahrer, die schon gebucht haben, bedeutet und die Sonnenliebhaber, die mit dem Auto, Flugzeug oder Bahn nach Neapel reisen wollten, das klären wir gleich mit dem Reiserechtsexperten Kai Rodegra. In China verschafft das Coronavirus vielen mehr Luft. Die allgemeine Luftverschmutzung ist wegen der lahmgelegten Wirtschaft zurückgegangen. Forderungen an die neue Industriestrategie in Sachen Luftqualität und Klimaschutz formuliert die Denkfabrik Agora. Heute im Laufe des Tages wird nämlich die EU-Kommission genau diese neue Strategie vorstellen. Deutliche Kritik ernten die Mitgliedstaaten der Europäischen Union für ihre Biospritpolitik. Soja und Palmöl schädigten das Klima und treiben die Entwaldung voran, klagen europäische Umweltverbände. Und im Verbrauchertipp geht es um das richtige Mülltrennen. Das erleichtert das Recycling und trägt dann eben auch zum Klimaschutz bei. Erst war es nur Norditalien. Gestern Abend hat die Regierung Conte im ganzen Land die Bewegungsfreiheit eingeschränkt. Unsere Rom-Korrespondentin Lisa Weiß berichtet, wie sich das öffentliche Leben dort derzeit abspielt.
Die Supermärkte in Italien sind nicht geschlossen. Wer Lebensmittel kaufen will, kann das jederzeit tun. Trotzdem ist es in der Nacht nach übereinstimmenden Medienberichten in Städten in ganz Italien zu Hamsterkäufen gekommen. Die Menschen standen in langen Schlangen vor Supermärkten an. Hintergrund ist das neue Dekret der italienischen Regierung wegen der vielen Corona-Fälle. Bis zum 3. April sollen die Menschen in ganz Italien auf Reisen weitgehend verzichten. Wer wegen des Berufs, der Gesundheit oder aus anderweitigen dringenden Gründen unterwegs sein muss, kann sich aber weiter bewegen. Schulen, Universitäten und Kindergärten bleiben zu, Bars und Restaurants sind ab 18 Uhr geschlossen. Die Italiener sind dazu aufgerufen, möglichst zu Hause zu bleiben und einen Meter Abstand zu anderen Menschen zu halten. Auf den ersten Blick wirkt Rom zwar ruhiger als gewohnt, weil die Touristen fehlen. Die Straßen sind aber keineswegs verlassen, es sind trotzdem Menschen unterwegs.
Aus Rom, Lisa Weiß. Der Chef des Robert-Koch-Instituts, Lothar Wieler, weist immer wieder darauf hin, bei 4 von 5 an Coronavirus erkrankten Menschen nimmt die Krankheit einen milden Verlauf. Schutzzonen sind vor allem wohl dazu da, die Gruppe der älteren und chronisch kranken Menschen besonders zu schützen und dort die Krankenhauskapazitäten für diese Gruppe funktionstüchtig zu halten. Denn dort ist die Wahrscheinlichkeit für schwere Krankheitsverläufe höher. So begründet auch die italienische Regierung ihre Entscheidung, ganz Italien zur Schutzzone zu erklären. Am Telefon ist jetzt der Jurist Kai Rodegra, Experte für Reiserecht. Herr Rodegra, wir wissen ja noch nicht alles, aber was glauben Sie passiert, wenn ich mich jetzt ins Auto setze, nach Italien fahre an der Grenze? Was passiert da?
Das wissen wir in der Tat noch nicht. Ob es jetzt schon Einreiseverbote gibt, kann man den Meldungen des Auswärtigen Amtes noch nicht entnehmen. Grundsätzlich besteht eine Beschränkung der Bewegungsfreiheit. Das bedeutet aber noch nicht zwangsläufig, dass man nicht mehr ins Land hineinkommt.
Wenn ich jetzt als Skifahrer schon den Pauschalurlaub in Italien gebucht habe und wenn ich nicht sowieso schon abgesagt habe wegen der Ereignisse vorher, was mache ich dann jetzt?
Da sollte man jetzt vom Reisevertrag zurücktreten und das kann man kostenfrei, denn nun ist ein Umstand gegeben, den bezeichnen wir als unvermeidbarer außergewöhnlichen Umstand, der dazu berechtigt, eben vom Vertrag kostenfrei zurückzutreten. Das ist nämlich die Beschränkung der Bewegungsfreiheit. Also es muss mit erheblichen Beeinträchtigungen gerechnet werden und außerdem kann man jetzt schon die Meldung entnehmen, dass die Skiorte bereits dicht machen, also der Skisport gar nicht mehr ausgeübt werden kann.
Das waren die Pauschalurlauber. Wie sieht es aus, wenn ich als Individualreisender mein Hotel in Neapel gebucht habe?
Da sieht es nicht ganz so gut aus. Da kann man nicht zwangsläufig kostenfrei zurücktreten, wenn eine Einreise noch möglich ist. Wenn natürlich es irgendwann dazu führt, dass Italien sagt, jetzt lassen wir überhaupt niemand mehr aus Deutschland oder aus anderen EU-Staaten rein zum Beispiel, dann kann man sagen, liebes Hotel, ich komme ja gar nicht zu dir, dann will man auch keine Stornokosten zahlen. Aber derzeit kann man noch einreisen per Flugzeug und auch per Auto. Bei Flugzeug habe ich gerade bei der Lufthansa auf der Seite nochmal nachgeschaut, da kann man noch Flüge buchen.
Wobei British Airways zum Beispiel hat Flüge nach Italien schon gecancelt. Denken wir mal andersrum. Aus Italien wieder ausreisen. Kein Problem?
Das darf man auf jeden Fall. Ausreiseverbote gibt es nicht. Und wenn jetzt deutsche Urlauber, es sind ja noch viele in Südtirol beim Skifahren gewesen, zurück nach Deutschland kommen, dann darf man die bei der Einreise nach Deutschland auch nicht an der Einreise hindern. Also Deutsche dürfen natürlich wieder zurück in ihr Heimatland.
Was ist, wenn ich mit einem anderen Pass in Deutschland lebe, also wirklich hier lebe?
Wer seinen Wohnort hier hat, da ist auch kein Problem. Sollte Deutschland aber mal ein Einreiseverbot für andere Staaten aussprechen, dann kann es, so wie andere Länder es ja auch machen, tatsächlich zu einem vorübergehenden Einreiseverbot kommen.
Die italienische Regierung hat Italien zur Schutzzone erklärt. Das deutsche Robert-Koch-Institut, also zuständig für die Medizin, erklärt mittlerweile seinerseits Italien, ganz Italien, zu einem Risikogebiet. Das ist wiederum nicht zu verwechseln mit einer Reisewarnung, die das Auswärtige Amt ausspricht. Könnten Sie uns da den Unterschied nochmal erläutern?
Ja, eine Reisewarnung des Auswärtigen Amts bezüglich des Coronavirus besteht derzeit, Stand 11.30 Uhr, habe ich nachgeschaut, nur für China. Für Italien wird nur für nicht notwendigen Reisen abgeraten. Das ist nur ein Sicherheitshinweis. Und der Hinweis des Robert-Kochs-Instituts ist eben so, dass es hier in einer Region zu einer erhöhten Ansteckungsgefahr kommen kann. Aber das ist eben schwächer zu sehen als eine offizielle Reisewarnung der WHO zum Beispiel oder des Auswärtigen Amtes.
Schwächer zu sehen heißt, dass ich dann auch gegenüber einem Reiseveranstalter nochmal anders dastehe.
Genau, kommt es zu einer offiziellen Reisewarnung, ist ein Fall der unvermeidbaren außergewöhnlichen Umstände gegeben und ich muss die Reise nicht antreten, ich kann kostenfrei zurücktreten. Wenn die Reise in ein ausgeschriebenes Risikogebiet führen soll, dann ist eben diese Situation nicht zwangsläufig gegeben, dass man hier kostenfrei zurücktreten kann.
Der Reiserechtsexperte Kai Rodrega erklärte uns, was jetzt mit Italienreisen zu machen ist, ob sie gecancelt werden dürfen, in welcher Form. Wir danken Ihnen für diese Informationen.
Sehr gerne.
Fabriken stehen still. Es fahren weniger Autos auf der Straße. Der Energieverbrauch im Land ist gesunken. Wir sprechen von China. Seitdem dort mit drastischen Maßnahmen versucht wird, die Verbreitung des neuartigen Coronavirus einzudämmen, ist der Himmel in manchen Teilen Chinas blauer und die Luft besser denn je. Aus Peking, Axel Dorloff.
Die Karten mit Satellitendaten der amerikanischen Raumfahrtbehörde NASA sehen eindrucksvoll aus. Das erste Bild bezieht sich auf den Zeitraum 1. bis 20. Januar. Ein schmutzig gelbbrauner Schleier liegt über dem kompletten Nordosten Chinas. Das zweite Bild umfasst den Zeitraum 10. bis 25. Februar, nach der Verbreitung des neuartigen Coronavirus. Kein Schleier mehr über China zu sehen. Warum, erklärt John Helveston, Professor an der George Washington Universität in Washington, D.C.
Right now we're seeing drops in both carbon emissions as well.
Wir sehen, dass die Kohlendioxidemissionen und auch der Ausstoß von Stickstoffdioxid in China zurückgegangen sind. Kohlendioxid um 25, Stickstoffdioxid um 30%. Wir kennen dieses Phänomen um das chinesische Frühlingsfest herum, weil die Wirtschaft dann regelmäßig heruntergefahren wird. Aber normalerweise dauert das nur eine Woche. Jetzt aber hält dieser Zustand an. Die Industrie, der Autoverkehr, die gesamte Energieproduktion im Land, all das ist gesenkt, eingeschränkt oder sogar ganz lahmgelegt worden. Grund sind die drastischen Maßnahmen gegen die Ausbreitung des Coronavirus. Bis heute ist die chinesische Wirtschaft noch nicht wieder richtig angelaufen. Wenn sie das tut, kann es schnell vorbei sein mit den niedrigeren Emissionswerten, sagt Experte Helveston. Das, was ich am meisten befürchte, ist der sogenannte Rebound-Effekt. Den haben wir auch in der Vergangenheit schon beobachtet. Nach der Finanzkrise 2008 hat die chinesische Regierung große staatliche Investitionsprogramme aufgelegt, um der Wirtschaft auf die Beine zu helfen. Das hat zu einem Zuwachs an Emissionen geführt, die dann insgesamt auf Werte gestiegen sind, die wir ohne Finanzkrise nicht gehabt hätten. Viele der strengen Quarantäne- und Reisevorschriften gelten derzeit in China weiter. Es gibt immer noch Arbeiter, die aus diesem Grund nicht in ihre Fabriken zurückkehren können. Für die Wirtschaft eine Katastrophe, aber der Ausstoß von Emissionen bleibt dadurch noch reduziert. Im Alltag merke sie das, sagt die 22-jährige Krankenschwester Tian Anqi aus Peking. Die Luftqualität ist wirklich besser. Einerseits arbeiten viele Fabriken noch nicht wieder, andererseits gibt es weniger Abgase der Autos. Dazu sind die Smogtage in Peking in den vergangenen Jahren sowieso deutlich weniger geworden. Aber vielleicht liegt es jetzt auch nur daran, weil wir zu lange zu Hause eingesperrt worden sind, dass wir die Luft draußen gleich als frisch empfinden. Auch der wissenschaftliche Think Tank CREA aus Peking hat sich mit der chinesischen Wirtschaftsleistung nach dem Frühlingsfest befasst. Danach fiel in China der Kohleverbrauch von Kraftwerken um 36%. Ölraffinerien arbeiteten um 34% weniger und die Schadstoffbelastung durch Flüge sank um 37%. Der Verbrauch von Öl und Kohle sei so niedrig wie seit 4 oder 5 Jahren nicht mehr.
Aus Peking Axel Dorloff. Und übrigens hat die Regierung in China ihre Umweltaufsicht angewiesen, im Kampf um die Belebung der leidenden Wirtschaft ein Auge zuzudrücken. Also die Luft wird wahrscheinlich nicht so bleiben. EU-Kommissionschefin Ursula von der Leyen hat jetzt ihre ersten 100 Tage im Amt hinter sich. Gestartet ist sie mit großen Plänen. Bis zum Jahr 2050 soll die Europäische Union als erster großer Wirtschaftsblock der Welt CO2-neutral wirtschaften. Vergangene Woche ging es bereits um die Grundzüge eines neuen Klimagesetzes. Aber natürlich müssen auch alle anderen Sektoren mitspielen bei diesem Ziel. Heute will die EU-Kommission in Brüssel ihre neue Industriestrategie vorstellen. Welchen Anforderungen diese genügen müsste, um die hohen Klimaziele zu erfüllen, das hat sich die deutsche Denkfabrik Agora angeschaut. Dieter Nürnberger in Berlin, was ist denn dabei rausgekommen?
Frau Reimer, eine Einschätzung der Experten von Agora gleich vorweg. Das Ziel, welches EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen im Dezember mit ihrem Green Deal umschrieben hat, das sei machbar, auch technisch machbar. Es sei sogar die erste umfassende Strategie, in deren Zentrum rasche Emissionsreduktionen und eine Verringerung des Ressourcenverbrauches stehen. Also viel Lob für diesen Weg, den die EU da gehen will, sagt Matthias Buck. Er ist Leiter des Bereichs Europäische Energiepolitik bei Agora. Heute Nachmittag wird Frau von der Leyen die EU-Industriestrategie vorstellen. Die Frage sei, wie konkret sie werden wird.
Wir rechnen nicht mit konkreten Vorschlägen, aber wir erhoffen uns, dass eine konkrete Geschichte erzählt wird, wie Europa es schafft, treibhausgasneutral zu werden und die europäische Industrie mitzunehmen, welchen Platz die europäische Industrie in einem treibhausgasneutralen Europa hat.
Und ein wesentliches Instrument zur Erreichung dieser Ziele ist ein altbekanntes. Das ist die Steuerung über eine höhere CO2-Bepreisung. Und langfristig geht Patrick Greichen, er ist Direktor von Agora, davon aus, dass bei diesem Instrument beispielsweise 2030 ein Wert von 40 bis 50 Euro pro Tonne CO2 erreicht werden wird, auch erreicht werden muss. Das wäre deutlich mehr als heute. Und die besondere Herausforderung sei, dass besonders energieintensive Unternehmen mitgenommen werden, sprich die Auswirkungen auf Stahl-, Chemie- und Zementindustrie abgefedert werden oder dass sie mit Investitionshilfen klimafreundlicher produzieren können. Hier sei neben dem Emissionshandel ein weiteres Instrument vonnöten, so Patrick Greichen.
Das nennt sich dann im Englischen Carbon Contracts for Difference. Und so könnte man sagen, okay, wenn das 100 Euro die Tonne Stahl kostet, dann wird es diese Mehrkosten auch gedeckt werden. Das ist für das Auto am Schluss ja kein großes Thema. Dann kostet das Auto nicht mehr 20.000 Euro, sondern 20.000 Euro 100. Aber es ist für den Stahlproduzenten, wäre es zu hoch, um im internationalen Wettbewerb bestehen zu können.
Und laut Agora seien dafür bis 2030 etwa 5 Milliarden Euro notwendig. Die Technologien für diese Branche stünden teilweise schon vor der Marktreife. Eine wesentliche Rolle spielt hierbei sicherlich auch die grüne Wasserstofftechnologie. Ein weiteres von Agora gesehenes Handlungsfeld, der weitere und beschleunigte Ausbau der erneuerbaren Energien. Hier hapert es derzeit ja auch in Deutschland, Stichwort Abstandsregelung, Windkraft. Patrick Greichen sieht hier auf einzelne Mitgliedstaaten der EU folgende Handlungen oder folgende Bedarf zukommen.
Die deutsche Ausbaupolitik müsste entsprechend mitwachsen, so wie das auch insgesamt in Europa passiert. Ich gehe davon aus, dass man auch in Deutschland den Ausbau der Erneuerbaren etwa verdoppeln müsste, im Rest Europas eher 2,5-fachen, weil dort der Nachholbedarf noch größer ist.
Und nicht zuletzt müsse es auch um andere Aspekte der Energiepolitik gehen, Stichwort Kohlenutzung. In Deutschland ist der Ausstiegspfad ja längst skizziert. 2038 soll spätestens Schluss sein. Agora-Direktor Patrick Greichen geht nun aber davon aus, dass es doch schneller gehen wird. Und besonders eben dann, wenn das EU-Klimaziel für 2030 auf eine CO2-Reduktion von bis zu 55% festgelegt werden sollte.
Was ja noch aussteht. Die Denkfabrik Agora zur geplanten Industriestrategie der Europäischen Union. Dieter Nürnberger informierte. Biosprit ist ein ganz heikles Thema. Einerseits sind die Perspektiven im Verkehrsbereich nur auf Strom zu setzen doch sehr einseitig. Andererseits ist Treibstoff aus Pflanzen völlig umstritten, egal ob es sich um Raps, Soja oder Palmöl handelt. Eigentlich will die Europäische Union deswegen auch den Einsatz zum Beispiel von Palmöl als Brennstoff für Autos zurückdrehen bis zum Jahr 2030. Philipp Banse in unserem Hauptstadtstudio. Tatsache ist aber, dass die Praxis noch anders aussieht, hat die norwegische Regenwaldstiftung Rainforest Foundation wohl festgestellt.
Ja, momentan wird in Deutschland zumindest dem Diesel noch kräftig Palmöl beigemischt, das ja importiert werden muss. Etwa 20% des deutschen Biodiesels komme aus Palmöl, sagt die deutsche Umwelthilfe. Damit sei Deutschland mitverantwortlich für die Abholzung von Regenwäldern, weil auf dieser Fläche dann eben Palmen für Palmöl angebaut werden. Und um zu erfahren, wie sich die Nachfrage nach Palmöl, aber auch Sojaöl entwickelt, weil es eben diese Beimischungspflichten gibt in Europa und anderswo, haben die Deutsche Umwelthilfe und die Regenwaldstiftung Norwegen einen Studienauftrag gegeben, die versucht, vor allem in die Zukunft zu gucken und abzuschätzen, wie sich der Anbau von Palmöl und aber auch von Soja weltweit entwickeln könnte. Und die schlechteste Prognose läuft darauf hinaus, dass sich die Nachfrage nach Soja, aber vor allem nach Palmöl in den nächsten 10 Jahren massiv erhöhen könnte, sagt Sascha Müller-Krenner, der Bundesgeschäftsführer der Deutschen Umwelthilfe.
Demnach könnte bis zum Jahre 2030, das ist jetzt das höchste der genannten Szenarien, die Gesamtnachfrage nach Palmöl um 61 Millionen Tonnen steigen jährlich. Das entspricht 90% der jetzigen weltweiten Palmölproduktion.
Die Produktion von Palmöl könnte sich nach dieser Schätzung in den nächsten 10 Jahren also fast verdoppeln. Und das, so die Studie, hätte erhebliche Auswirkungen auf Umwelt und Klima.
Umgerechnet auf die Fläche, die dafür benötigt würde, bedeutet das einen zusätzlichen Flächenbedarf von 7 Millionen Hektar. Das ist ungefähr die Fläche Bayerns. Das wäre Fläche, die zusätzlich entwaldet würde. Und ungefähr die Hälfte, 3,6 Millionen Hektar, wären sogar Torfmoore. Das sind besonders biodiversitätsreiche und kohlenstoffspeichernde Ökosysteme. Und das alles natürlich dann auch mit immensen negativen Auswirkungen, nicht nur auf die biologische Vielfalt und auch auf das Weltklima.
Denn aufgrund der weltweiten Nachfrage nach Biokraftstoffen könnte nicht nur die Nachfrage nach Palmöl erheblich steigen, so die Studie, sondern auch die Nachfrage nach Soja, oft als Ersatz für Palmöl in Kraftstoffen verwendet. Der Sojaanbau könnte sich demnach in den nächsten 10 Jahren zwar nicht ganz verdoppeln, aber immerhin um 75% erhöhen, so die Studie. Palmöl und Sojaanbau, das sei stets mit der Zerstörung von Regenwald verbunden. Wald, in dem eben sehr viel CO2 gespeichert ist, das frei wird, wenn der Wald abgeholzt wird. Sascha Müller-Krenn von der Deutschen Umwelthilfe.
Die weltweiten CO2-Emissionen aus dieser zusätzlichen Entwaldung werden auf 11,5 Milliarden Tonnen geschätzt. Das ist mehr als die jährliche CO2-Produktion von China.
Rund 60% des Palmöls, das in die EU importiert wird, werde für Biokraftstoffe eingesetzt, also um diese gesetzlichen Quoten zu erfüllen. Die EU hat, Sie haben es gesagt, im vergangenen Jahr beschlossen, dass aufgrund der schädlichen Nebenwirkungen von Palmöl die Beimischung von Palmöl in Diesel bis 2030 beendet werden soll. Einzelnen Ländern der EU ist es aber gestattet, eher auszusteigen aus der Beimischung von Palmöl und Sojaöl. Und das wird dann auch gefordert.
Frankreich hat das bereits beschlossen. In den Niederlanden wird ein Ausstieg bis 2022 diskutiert. Und auch der Koalitionsvertrag der neuen österreichischen Bundesregierung sieht vor, dass Österreich früher aus der Beimischung von Palmöl aussteigt. Wir möchten, dass auch die Bundesrepublik Deutschland die Beimischung von Palmöl in den Biodiesel früher beendet, ab sofort.
Das sei durch die Änderung von 2 Verordnungen leicht machbar und damit zurück nach Köln.
Palmöl und Soja als Biosprit treiben die Entwaldung der Regenwälder voran. Philipp Banse aus Berlin.
Deutschlandfunk, Verbrauchertipp.
Mülltrennung ist manchmal gar nicht so einfach. Was tun mit Verpackungsmüll, der aus mehreren Materialien besteht? Bislang erfüllen Verpackungen kaum die Erfordernisse des sogenannten Ökodesigns, was bedeuten würde, dass sich Wertstoffe möglichst gut voneinander trennen und verwerten lassen. Wie mit solchen Verpackungsmaterialien bestmöglich umzugehen ist, erklärt der heutige Verbrauchertipp von Maike Strethold.
Das kennt jeder aus dem Alltag. Brötchentüten vom Selbstbedienungsbäcker oder Briefumschläge mit Sichtfenster bestehen aus Papier und Plastik und die lassen sich daheim nur schwer voneinander trennen. In der Verwertung geht das aber schon, sagt Tristan Jorde von der Verbraucherzentrale Hamburg.
Das Ganze kommt dann in einen sogenannten Pulper, da wird das aufgekocht und da schwimmen diese Fremdstoffe auf, werden abgezogen. Also generell, kleiner Kunststoffanteil verträgt das Altpapierrecycling. Bei einem größeren, zum Beispiel bei Kuverts, die innen mit so Polsterfolie ausgelegt sind, da würde ich empfehlen, wenn zumutbar ist, zu trennen.
Und ansonsten ab damit in den Restmüll. In anderen Fällen lassen sich Verpackungsmaterialien aber auch im Verwertungsprozess nicht voneinander trennen.
Diese klassischen Käsescheibenpackungen, diese Hightech-Folie, das sind sehr oft Verbundwerkstoffe. Verbundwerkstoffe heißt, sie bestehen nicht aus einem Kunststoff, sondern aus mehreren Kunststoffen und zwar untrennbar verbunden. Außer verbrennen kann man damit nichts tun.
Aus Sicht von Tristan Jorde ist es ein Unding, dass solche Wertstoffe für kurzlebige Produkte überhaupt verwendet werden. Ähnlich schaut es bei To-Go-Bechern, Fahrtickets und den jetzt vermehrt anfallenden Kassenbons aus. Sie sind in der Regel beschichtet oder mit Chemikalien behaftet und gehören daher in den Restmüll, nicht in die Papiertonne. Was außerdem nicht in den Papiermüll darf, erläutert Reinhard Fiedler von der Stadtreinigung Hamburg.
Glitzerkartons enthalten Fett und Fett ist beim Papierrecycling ein wirklicher Störstoff. Benutzte Taschentücher sind ein Hygieneproblem und deswegen auf jeden Fall in den Restmüll.
Geringe Mengen Papier dürfen grundsätzlich aber schon in den Biomüll, beispielsweise wenn dieser in der Küche in einem Papiertuch gesammelt wird. Produkte aus sogenanntem Bioplastik sind dagegen ein Problem für moderne Kompostanlagen.
Es werden viele Produkte angeboten, die aus sogenanntem Bioplastik sind und die kompostierbar sein sollen. Das geht los von irgendwelchen Bechern, über Kaffeekapseln bis hin zum Plastikgeschirr. Und wenn man solche Produkte in unsere Anlage reingibt, dann kommen die eigentlich hinterher nach 6 Wochen so wieder raus, wie sie reingegangen sind.
Das Problem, als Bioplastik können laut DIN-Norm alle Produkte bezeichnet werden, die innerhalb von 90 Tagen weitestgehend zersetzt sind. Ein modernes Kompostwerk benötigt aber nur wenige Wochen, bis der Kompost fertig ist. Diese Verwertungszeit reicht nicht einmal aus, um die extra für Biotonnen angebotenen Müllbeutel aus Biokunststoff zu zersetzen. So sind Bioplastiktüten im Biomüll genauso fehl am Platz wie konventionelle Plastiktüten, betont Reinhard Fiedler. Wer den Müll dennoch darin sammeln möchte, kann das tun, aber...
Sollte dann die Plastiktüte nicht zusammen mit dem Bioabfall in die grüne Tonne reinwerfen, sondern ausleeren und die verschmutzte Plastiktüte auch nicht in die gelbe Tonne, sondern weil sie so verschmutzt ist, in die Restmülltonne.
Und apropos verschmutzt, müssen Joghurtbecher und Co. eigentlich gespült in die Wertstoffsammlung?
Es reicht, Löffel entleert. Also man muss es nicht auswaschen, dann stimmt die Ökobilanz nämlich auch nicht mehr. Was man auf jeden Fall machen sollte, ist den Aludeckel von solchen Quarkverpackungen oder Joghurtverpackungen abreißen, weil die ganz unterschiedliche Wege gehen im Recycling. Weil hinterher der Sensor auf dem Band, wenn das noch zusammenhängt, nicht unterscheiden kann, ist das Alu oder ist das Plastik? Und wenn er sich nicht entscheiden kann, dann sagt er, das ist Restmüll.
Gläser und Flaschen dürfen übrigens mit Deckel in den Glascontainer geworfen werden. Im Verwertungsprozess zerbricht das Glas und die Metalldeckel werden per Magnet herausgesammelt.
Das war der Verbrauchertipp von Maike Strethold, den gibt's auch auf deutschlandfunk.de. Das Bundesverfassungsgericht verhandelt heute über den Ausgleich von Rentenansprüchen bei Scheidung. Konkret geht's um die Verteilung der Betriebsrente. Mehr dazu gibt's ab 12:10 Uhr. Ich bin Jule Reimer. Kommen Sie weiterhin gut durch diesen Tag.